Willkommen bei den Two Queer Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Guten Morgen, guten Tag oder einen schönen guten Abend und willkommen bei den Two Queer Nights. Heute erwartet uns Kapitel 15 des Buchs 5 der Horus Heresy, Fulgrim. Dem Namen des Primarchen und der Emperor's Children und heute synonym und sozusagen lautmalerisch für die ganze Handlung des Kapitels. Der Mann, bei dem ich nicht hoffe, dass er heute übermäßigen Grimm in sich trägt, ist Thomas. Guten Abend, Thomas.
Guten Abend, Kai. Übermäßigen Grimm, weil das in dem Kapitel durchaus vorkommt, oder?
Ja, auch. Und naja, das die aktuelle Situation, die berufliche Situation, die das ja schon den Grimm schüren könnte.
Ja. Ja. Wir haben ja eben schon drüber geredet. Die andere Hälfte erzähle ich dann aber. Also, man wird trotz den paar Jahren, die wir schon den Beruf machen, immer mal wieder von Neuem überrascht, sagen wir es mal so.
Ja, Dito, willkommen im Club. Das hatten wir eben im Vorgespräch auch schon mal. Mir geht es ja nicht viel anders. Das bringt einen Unternehmenswechsel auch mit. Ne? Gucken wir mal, genau, wie sie es anlässt mit der Zeit.
Ja.
Dann kommen wir aber schon mal zu Kapitel 15. Das ist, sagen wir mal, contentmäßig kein übermäßig riesiges Kapitel, aber schlägt dennoch ein, sagen wir mal, für die Geschichte doch einen wichtigen Eckpfeiler in die Gesamthandlung der Horus Heresy ein. Das heißt, weglassen könnte man es nicht, aber sagen wir mal, ich habe mich nicht sonderlich viel aufgeschrieben.
Mhm. Natürlich habe ich mehr aufgeschrieben als sonst. Das liegt aber eher daran, dass ich auch nicht wusste, was ist jetzt so extrem wichtig, was kann ich weglassen, was nicht. Weil wieder viel, das hat mir schon ein paar Mal, Kampfbeschreibung drin ist, die man jetzt ja nicht so detailliert beschreiben muss. Aber wie du sagst, die Essenz von dem, was da jetzt gleich folgt, ist schon ziemlich wichtig, ja.
Genau, es gibt in dem Kapitel ziemlich viel auf die Fresse. Ah, fangen wir mal vorne an. Wir befinden uns heute ausschließlich in derselben Szenerie, die wir letzte Folge verlassen haben, mit unseren Kindern des Imperators am Verhandlungstisch der Eldar. Sein gemütliches Beisammensein bei Wein, ohne Weib und ohne Gesang, aber mit aufkommendem Zwiegespräch in Fulgrims Schädel. Der Gute bekämpft mittlerweile vorrangig eine galoppierende Schizophrenie, die, ausgelöst von den ehrlichen Worten von Eldrad Ulthran angestachelt, die Stimmung unseres Primarchen kippen lässt. Aber Thomas, was bringt ihn denn so auf die Palme?
Naja, wenn wir uns dran erinnern, wie das letzte Kapitel geendet ist. Erstmal die Tatsache, dass der Eldrad nicht viel von Horus hält. Und das geht ja gar nicht, weil das ist ja der Überprimarch, also gleich unter dem Imperator selbst. Also gegen Horus kann man ja nichts sagen. Deshalb versteht Fulgrim so gar nicht, warum Eldrad ihm jetzt erzählen will, dass Horus die Menschheit verraten und die Galaxie in Schutt und Asche stürzen wird. Und er schaut so ganz konzentriert ins Gesicht von Eldrad, um rauszufinden, ob der gerade einen ganz schlechten Scherz macht oder nicht. Aber irgendwie bleibt der dabei und dann kommt die Stimme, die du genannt hast, und sagt, der Xenos-Abschaum, der will Zwietracht schlichten, also bringen wir den jetzt um.
Zwietracht schlichten? Zwietracht schüren.
Habe ich schlichten gesagt?
Ja.
Schüren natürlich. Es gibt ja noch keine Zwietracht. Naja, schon so ein bisschen, aber der, genau. Also der Elder will halt für Zwietracht sorgen und damit quasi die Primarchen entzweien. Und das geht natürlich gar nicht. Und dann fängt er auch noch an, von Chaosgöttern zu reden. Als ob es sowas geben würde.
Nee. Und der Eldrad wundert sich dann auch, dass die Menschenäffchen nicht um die Chaosgötter wissen. Also die Umstand, den sich ein Chaosgott ja auch gerade zu nutzen macht. Aber das kommen wir nachher nochmal dazu.
Ja, da hat es mich schon ein bisschen irritiert, dass Fulgrim beschrieben wird mit roter Nebel fliegt um ihn rum oder seinem Körper. Ich meine, dass er wütend ist, ja, aber dass es dann in einem roten Nebel manifestiert wird, er hat bestimmt was mit dem Chaos zu tun, aber fand ich irgendwie seltsam an der Stelle.
Ich weiß da nie, ob das wirklich als physische Manifestation gemeint ist oder ob das irgendwie so ein geistiger Nebel ist oder sowas, den der Ältere da sieht.
Genau.
Da bin ich mir nie sicher.
Bei dem weiß man das ja sowieso nicht, ja. Das stimmt auch wieder, ja.
Der Eldrad versucht noch, den Führer der dritten Legion des Imperators wieder zu beruhigen und ihm nahezubringen, dass er ihm nur die Wahrheit gesagt hat. Aber dann muss er erkennen, dass die Emperor's Children bereits korrumpiert sind. Und es kommt zum Kampf. Und zwar so umgehend und plötzlich, dass ich mir dachte, that escalated quickly.
Ja, also in dem Kapitel vorher waren sie ja auch alle immer wieder so ein bisschen angespannt. Also war es nur eine Frage der Zeit, aber an sich, ja. Es wird ja immer wieder beschrieben, dass die Hand von Fulcrim zu seinem Schwert gezogen wird. Also der macht das gar nicht unbedingt alles so von alleine, sondern die Hand geht halt dahin und will das Schwert ziehen. Das ist, ja, und irgendwann macht sie das dann halt auch, ne?
Das ist sowas.
Ja.
Also wie an der Schnur gezogen, ne? Also.
Genau. Und dann auch Richtung von dem Eldrad, ganz zufällig.
Ja, aber mit der Geschwindigkeit und Vehemenz habe ich an der Stelle trotzdem nicht gerechnet, weil er hat ja Ende des letzten Kapitels hat er dann auch so gelacht, nur so.
Ja.
Und jetzt plötzlich greift er da zum Schwert, also, oder wird zum Schwert gegriffen.
Genau, genau. Aber ich glaube, das ist auch der Grund, warum das so eskaliert. Weil vorher ist er noch ein bisschen selbstbeherrschter, glaube ich. Und jetzt ist er eher fremdbeherrscht.
Und die Stimme in Fulcrims Schädel drängt ihn jetzt ja auch dazu, Alexenos zu töten. Also, das ist ja. Ja. Da hat es quasi gerade, wurde jetzt gerade übernommen. Ich gucke gerade Stargate nochmal neu, weil Netflix die Serie jetzt aufgenommen hat und Fulcrim ist von so einem Wurm befallen. So.
Ist jetzt ein Kohold.
Ja,
ja, das ist ein guter Vergleich, das stimmt.
Der Fulcrim greift den Runenpropheten selbst an und während sich der Rest um die anderen Kämpfer der Eldar kümmert. Der Eldrad kann sich dem Kampf aber entziehen, nachdem er fast seinen Kopf verloren hat. Und der zieht sich durch das Portal aufs Weltenschiff zurück. Und der Kampf von Fulcrim richtet sich jetzt nach so einem kurzen Intermezzo mit einem Antigravpanzer dann gegen den Phantomlord. Und zwar den Phantomlord mit dem goldenen Helm.
Ja. Ja, der Phantomlord ist ja dran schuld, dass Eldrad überhaupt fliehen konnte. Weil als das Schwert von Fulcrim so Richtung Hals von Eldrad quasi geflogen ist, ist halt das Schwert von diesem Phantomlord dazwischen gegangen und hat verhindert, dass Eldrad im Kopf kürzer gemacht wird. Und da merkt man dann schon, dass dieser Phantomlord, egal wie groß und behäbig er wirkt, doch erstaunlich schnell unterwegs ist. Wie du sagst, Eldrad flüchtet, aber der Phantomlord bleibt halt dummerweise da. Und es wird immer wieder beschrieben, dass Fulcrim Spaß an dem hat, was da gerade passiert. Also er freut sich auf den Kampf und den Rausch des Kampfes. Und so ein Phantomlord ist ja endlich mal auch ein ganz netter Gegner. Nicht nur so ein paar komische Elderpüppchen.
Dafür ist der Kampf aber verhältnismäßig flott vorbei.
Das stimmt. Ganz am Anfang dachte ich noch, okay, der könnte spannend werden. Und dann wird er einfach zu Brei gehauen.
Genau, also er bricht ihm, also knackt auch die Beine oder schlägt, glaube ich, sogar eine Faust von dem Phantomlord ab. Mhm. Und dann knackt er halt mit irrer Wut und Brutalität den Schädel vom Phantomlord. Also man bricht den Helm auch wirklich auf und nimmt dann diesen Seelenstein, der da drin ist, raus. Und dann fand ich sehr schön beschrieben, dass die Seele innerhalb des Steins dann auch Panik kriegt, weil der jetzt keinen Bock hat auf das, was jetzt passiert. Und Fulcrim zerquetscht den Stein dann auch und die Seele darin entweicht dann in die Leere und wird dann oder fällt dann dem Hunger des großen Feindes zum Opfer.
Ja, es wird an der Stelle ganz schön beschrieben, wie das Schwert sich da wieder einmischt. Also zum einen sorgt es wohl dafür, dass das Schwert von diesem Phantomlord einfach zersplittert, als die Klingen gegeneinander prallen. Und Ich nenne das jetzt immer den Amethysten, weil da ist ja so ein rosa, purpurner Diamant drin, der amethystartig aussehen soll. Also ist es erstmal ein Amethyst, bis wir was anderes finden. Der saugt dann quasi die Seele auf. Also der brennt so. Und Fulcrum hat das Gefühl, dass die Seele dorthin gezogen wurde. Was er erstmal interessant findet, aber eigentlich ist es dann doch nicht so wichtig und dann macht er weiter. Und dass er das überhaupt gemacht hat, diese Seele umzubringen, war auch wieder die Stimme im Kopf, die ihm erzählt hat, er muss da jetzt in den Kopf und muss das, was da drin ist, kaputt machen, damit dem, was da drin ist, was Schlimmeres passiert als der Tod. Und das findet er natürlich sehr cool und dann macht er das auch.
Dass diese Seele halt in die Leere gezogen wird, das stellt ja der Eldrad auf dem wilden Schiff dann fest.
Mhm.
Und wir hatten ja letzte Folge schon mal drüber gesprochen, dass ja das Slaanesh durch die Dekadenz der Eldar ja entstanden ist oder erschaffen wurde und dann ja halt auch drauf und dran ist, quasi auch diese Seelen der, also hinter den Seelen der Eldar ja hinterher zu sein. Und das ist das, was wir hier gerade auch beschrieben kriegen.
Genau. Das spürt nicht nur der Eldrad selbst, der das anscheinend so stark spürt, dass er schreit, sondern das breitet sich auf dem ganzen Schiff irgendwie aus. Und es wird als ein psionisches Brüllen der Eldar beschrieben.
Mhm.
Und die Lehre, die Eldar daraus zieht, ist, naja, den Affen kann man dann doch nicht trauen.
Ja. Und auf dem Weltenschiff wird jetzt auch zu den Waffen gerufen, also Eldrad ruft auch zu den Waffen und die Eldar folgen mit den Worten: Blut fließt, Wut steigt und Tod erwacht.
Was noch kurz beschrieben wird, ist der Herzschlag des Avatars des blutbefleckten Gottes.
Mhm.
In dem Abschnitt vorher wird schon irgendwie der Blutgott Kain erwähnt, also beim Blute Kains. Ich nehme an, damit meinen sie den blutbefleckten Gott.
Der eingesperrt ist da unten irgendwie in so einem Phantomgefängnis, ja. Phantom-Dingsi im Weltenschiff.
Ja, gut, wir erfahren ja später, dass der nicht viel anderes kann, außer schreien, brüllen und töten. Vielleicht ist es unpraktisch, wenn der nicht eingesperrt ist.
Ja. Mag sein.
Mhm.
Als alle Eldar auf dem Planeten besiegt sind, wollen die Emperor's Children sich zurückziehen, um das Weltenschiff zu suchen und zu zerstören, also zurück auf die Schiffe und dann gegen die Eldar vorgehen, also tot den Eldar. Und dann entbrennt der Kampf aber erneut. Also die Eldar stürmen wohl durch das Portal dann nochmal den Planeten.
Mhm.
Das habe ich nur sehr rudimentär aufgeschrieben, was da jetzt so alles passiert. Die werden halt beschossen und der Eidolon testet hier auch wohl das erste Mal seine neue Verbesserung, denn er lähmt mit seiner Stimme so ein paar Eldar, bevor er sie niederstreckt. Und da passieren noch hier und da nur so ein paar Sachen, das fand ich aber alles jetzt nicht so interessant.
Ja, es gibt was, was sich durch den Abschnitt durchzieht, nämlich, also wir erfahren, dass es nicht gar nicht mehr so viele Überlebende auf den Seiten der Empress Children gibt, nämlich nur 8 Stück plus Fulcrum. Aber natürlich haben alle wichtigen Charaktere überlebt, also alle Captains natürlich. Und die Lord Commander und so weiter.
Das ist nicht wie bei deinem Black Templar, dass der Erste immer zuerst stirbt.
Genau. Vielleicht sollte ich den mal als Warlord setzen, vielleicht überlebt er dann. Ich habe keine Ahnung. Ja, es wird auf jeden Fall beschrieben, dass sie ja den Panzer angreifen wollen, eigentlich, bis auf einer, der würde jetzt gerne einen Stormboard rufen und Verstärkung. Und dann warten sie so auf die Entscheidung von Fulcrum und Fulcrum wirkt benommen, als wäre er gerade aus so einem Traum wach geworden. Das ist also so ein Zwiespalt, der da jetzt beschrieben wird, aus dem er auch nicht so ganz wach wird, also die Entscheidung gar nicht treffen kann, aber die wird ja dann, wie du schon erzählt hast, quasi schon von den Eldar getroffen, indem die wieder auftauchen durch ihr Portal. Und jetzt werden halt nochmal andere Eldar beschrieben. Also vorher haben wir diese kreischenden Nahkämpfer mit ihren Schwertern beschrieben bekommen, jetzt kommen irgendwelche hellblauen raus mit kurzen Waffen und dunkler mit langen Waffen. Die schießen dann auch den Stormbird ab. Und dann war es das erstmal mit der Flucht und unsere lieben Emperor's Children dürfen sich weiter in die Schlacht stürzen.
Während sie dann darauf warten, abgeholt zu werden, passiert am Portal was Seltsames. Die Eldar beginnen zu singen. und beschwören damit wohl einen Avatar des Kane. Also wer die Figur kennt von den Elder, beziehungsweise auch mal Total War Warhammer gespielt hat, kennt die Figur. Es ist so eine Art Elder-Gott, so eine riesige brennende Gestalt, bewaffnet mit einem brennenden Speer, der, sagen wir mal, zielsuchend geworfen und gelenkt werden kann und sich bei Bedarf auch in ein brennendes Schwert verwandelt.
Und alles das macht der sogar hier. Ich fand ihn von der Beschreibung her eigentlich ganz interessant. Weil wenn man die Elder-Modelle kennt, ich meine, natürlich ist das Geschmackssache, aber da gibt es gar nicht so viele Modelle, die ich toll finde. Das Modell
sieht alle gleich aus.
Ja.
Sogar der Avatar des Kane sieht halt aus wie eine größere Version von den Kleinen.
Ja, aber den finde ich eigentlich ganz cool mit Hörnern und ja, so ein bisschen parialer halt. Das stimmt, die anderen sehen ziemlich gleich aus. So, ja.
Ja. Außer die Harlekine, deshalb interessieren mich ja die Harlekine.
Das stimmt, ja. Ja, irgendwie haben auch alle Angst. Naja, also teilweise wird beschrieben, dass sie Angst haben. Die anderen sind einfach nur ein bisschen unsicher, was da jetzt gerade durchs Portal gekommen ist. Und jetzt geht das in so eine Art Prozession Richtung Empress Tilton. Und der Einzige, der keine Angst hat, sondern denkt, haha, endlich mal ein würdiger Gegner, ist natürlich Fulcrim. Der wirft seinen Mantel ab, der eh zerfetzt ist durch irgendwelche Schwerthiebe und stellt sich dem jetzt zum Duell. Weil er endlich mal eine Herausforderung braucht.
Die riesige Gestalt wird von Fulcrim bekämpft. Das ist auch alles, also er bekämpft ihn und kommt aber nicht so ganz ungeschoren auch davon. Er leidet halt schon viele Wunden und Verbrennungen bei diesem Kampf. Mhm. Er kriegt ja schon eine tierische Abreibung. Er schafft es aber im Endeffekt trotzdem, den Gott zu besiegen. Also irgendwie kriegt das hin. Und die freigesetzte Essenz eines Gottes umgibt dann auch Fulcrim. Und der sieht dann einen wirbelnden Kosmos aus Sternen und den Tod eines Volkes und die Geburt eines leuchtenden neuen Gottes. Also eines dunklen Prinzen der Freude und des Schmerzes. Also der hat anscheinend gerade irgendwie einen Blick in die Vergangenheit geworfen und hat da die Geburt Slanischs gesehen und es wird jetzt auch Slanischs Name skandiert. Weiß zwar nicht, wer ihn skandiert, wahrscheinlich Slanisch selbst.
So hatte ich es auch gelesen, ja. Ja.
Oder Fulcrim steht da und ruft es die ganze Zeit, aber er beschreibt ja, dass es für, also im nächsten Satz steht ja dann, dass er das erstmal für sich behält. Das ja, kann es ja nicht eher sein.
Das ist ja auch ein stummer Schrei, so wie es da steht.
Ja, okay. Das ist ein stummer Schrei. Das ist ein. Ja.
Mhm. Was ich irritierend fand, da steht auch, dass ein Name und ein Konzept zugleich ist. Mhm. Was für ein Konzept denn bitte?
Das weiß ich doch nicht. Okay. Vielleicht heißt Slanisch sowas wie Agonie und was weiß ich, Schmerz, Leid.
Ja, es würde auf jeden Fall passen. Also zum einen, Freude, weil das ja der Aspekt ist und zum anderen, wie du sagst, Fulcrim verlässt sich bei dem Ganzen ja doch durchaus. Aber der Schmerz hindert ihn nicht daran, was zu machen, sondern der treibt ihn gleichzeitig an und gibt ihm nochmal mehr Kraft. Also ist so ein bisschen widersprüchlich, aber so kennen wir das ja von Slanesh. Und eigentlich ist der Kampf am Anfang relativ ausgeglichen, weil beide sind ganz gut im Angreifen und auch im Parieren, bis Fulcrim merkt, dass dieser Avatar sehr einseitig ist, nämlich kann halt nur töten, kämpfen und wütend sein. Und das ärgert Fulcrim, weil es gibt ja noch die Künste und die schönen Seiten des Lebens und dadurch wird er dann besonders wütend und stellt fest, dass der Avatar, das dachte ich mir dann wie bei so einem Hund, von diesem Kristall abgelenkt wird, weil er immer mit den Augen auf den fixiert wird, ein Kristall bei seinem Schwert. Mhm. Deshalb wirft er sein Schwert hoch, die Augen von dem Avatar folgen dem und während sie dem folgen, springt Fulcrim ja hoch und poliert ihm quasi die Fresse. Und zwar so lange, bis er auf der anderen Seite von der Schädeldecke ankommt.
Okay.
So wird's beschrieben. Also so ähnlich, wie er das mit dem Phantom dort gemacht hat.
Also ist der Avatar des Kane ein Hund?
Zumindest, was die Aufmerksamkeitsspanne angeht, ja.
Guck mal, Stöckchen.
Ja. Ich meine, wenn wir wissen, dass Eldrad das Schwert ja leider zu spät erkannt hat, aber er hat durchaus erkannt, dass da irgendwie eine Entität drin steckt, wird der Avatar das vielleicht auch erkannt haben und davon ausgehen, dass da eigentlich die wirkliche Gefahr von ausgeht. Hilft ihm aber nicht mehr viel. Es ist ja kaputt.
Er ist ja kaputt. Und der Fulcrumskörper ist ja auch gebrochen und zerschunden und dennoch lacht er.
Mhm.
Und dann steht er auf und pflückt sein Schwert auch aus dem Gras, das da gelandet ist, mit der Spitze nach unten. Und der Slanisch flüstert ihm dann zu, dass Fulcrum nur durch ihn die Perfektion erreichen wird. Was er primarischerweise, wie gesagt, erstmal für sich behält. Das gibt er es erstmal nicht nach außen weiter. Und dann erneut gestärkt durch den Schmerz, die Agonie, beobachten die Emperor's Children dann, wie die Elder durchs Portal fliehen.
Also er greift ja nicht einfach so danach, sondern er ist ja doch ziemlich kaputt tatsächlich und sieht auch kaum was. Aber er sieht das Leuchten des Schwerts und dadurch findet er es und will dann hingehen, hat aber wieder so einen inneren Kampf, weil irgendwas in ihm sagt, nee, du sollst das jetzt gar nicht anfassen. Aber schließlich macht es dann doch und dann fühlt er sich auch wieder topfit und ich glaube, in dem Moment war er dann komplett verloren.
Ja, vor allem, weil er die Energie nochmal kriegt, ne?
Ja. Die Elder verpissen sich quasi bis auf Eldrad. Der bleibt dann noch kurz stehen, schüttelt einmal im Kopf und dann geht er durch. Stell ich mir auch spannend vor.
Nee.
Genau. Ich hab's Ihnen doch gesagt.
Ja, und am Ende des Kapitels befiehlt Fulcrum dann das Virusbombardement auf alle Elderwelten.
Genau. Und da haben dann die, denen er das befohlen hat, auch mal schlucken müssen.
Und Tavitz war da dabei, ne?
Ja, genau, das hatten wir ja schon mal, ne?
Mhm.
Aber Virusbombardement ist doch genau das, was sie auf Istvan machen, oder?
Genau, was ist das? Was steht ja da, alle Elderwelten sollen brennen.
Ja.
Das wird das wohl sein. Wobei, da wohnt ja keiner. Da ist ja keiner. Ich weiß nicht, warum er die Elderwelten abfackeln will, wenn da ja keiner ist.
Naja, die Welten werden ja vorbereitet für die Rückkehr der Elder, damit sie da wieder eine schöne Heimat haben. Danach nicht mehr.
Ja, gut, wenn das das Ziel ist, ist okay, aber damit bringt er ja keinen um.
Nee, das nicht, aber die Zufluchtsorte oder mögliche Zufluchtsorte für die Elder sind ja damit weg, wenn er das wirklich hinkriegt.
Ja. Ja, guck mal, endlich tritt einer der Chaosgötter mal in Person oder in Geist auf den Plan.
Mit Namen sogar.
Mit Namen sogar. Bei Nörgel hatten wir ja auch schon mal sowas Ähnliches, aber der wurde ja lediglich als Bewusstsein im Warp beschrieben, dessen Aufmerksamkeit ab und zu mal auf die Menschen gerichtet ist.
Mhm.
Da konnte man nur vermuten, dass das irgendwie ein Chaosgott sein soll. Ich weiß gar nicht, ist der Name Nörgel überhaupt schon mal gefallen?
Nee.
Nee, ne? Nee, das war eine Vermutung von uns, ne?
Ja.
Eine verdichtete Vermutung.
Mhm.
Und ja, aber hier haben wir ja schon sehr direkte Einflussnahme beziehungsweise schon so eine Art Puppenspiel von Slanish in Fulcrum, könnte man schon fast sagen.
Ja.
Und die Emperor's Children werden ja hier quasi schon zu einem Zweck ja benutzt. Ne? Und zwar zu dem Zweck, die Elder zu vernichten und an die Seelen zu kommen.
Genau. Deshalb hat der Eldrad ja auch gesagt, er hat es leider zu spät erkannt, aber die sind schon verdorben. Was ja mit dem Grund ist, warum er zum Angriff bläst. Dass der dann so kläglich scheitert gegen 8 Krieger plus Fulcrum, hätte ich dann auch nicht erwartet, aber.
Ja, kannst du jetzt nicht umbringen lassen, ne? Den Eidolon brauchen wir noch, den Tavitz auch.
Ja, aber das war's auch schon bei den anderen. Also Solomon darf auch gerne noch ein bisschen länger leben, weil es ja der eine der wenigen ist, die noch klar im Kopf sind anscheinend.
Mhm.
Aber da sind schon ein paar dabei, die werden bestimmt nicht bis zum Ende des Buchs dabei sein.
Ich habe mir jetzt schon Gedanken drüber gemacht, ob das jetzt der Grund ist, weil Fulcrum ja so derangiert ist, ob das der Grund ist, warum er bei dem Treffen der Primarchen bei Horus nicht dabei ist. Weil da ist ja nur der Eidolon.
Stimmt, ja. Ja, ich frage mich eh, wie das funktioniert, dass er dann wieder heilt, weil es wird so beschrieben, dass er keine Schmerzen mehr hat. Und dass das, was er da aus seinem Schwert zieht, wie eine extrem gute Heilsalbe ist. Aber es wird nicht beschrieben, dass er plötzlich wieder normale Haut hat und seine Haare nicht mehr brennen oder verschmoren sind.
Das war ja wohl, wo dann die ganze Schminke verschmiert ist und die Haare derangiert und schon weggebrannt.
Bestimmt ein schöner Anblick, ja.
Vielleicht, deshalb geht er wahrscheinlich nicht mehr aus dem Haus, bis das geheilt ist.
Ja, und eine neue Rüstung muss er ja auch kriegen, weil die ist ja auch kaputt gehauen worden.
Ja. Ja.
Vielleicht ist ihm aber auch einfach das Vernichten dieser Planeten wichtiger und er hat halt sonst erstmal keine Zeit für andere Sachen.
Das kann natürlich auch sein.
Ich gehe davon aus, wir werden es erfahren.
Ich kann mich nicht daran erinnern, wie es war, ob der Fulcrum nicht mit ist, weil er noch was anderes zu tun hatte, warum Eidolon alleine zu diesem Rat gegangen ist.
War es nicht so, dass Fulcrum den Ferrus Manus überzeugen sollte, mitzumachen?
Ach ja, stimmt, er ist zum Ferrus Manus geflogen.
Ja. Ich meine, die haben sich ja getroffen, aber das Gespräch, das Horus ihm aufgetragen hat, hat wohl nicht stattgefunden. Also noch nicht.
Ja. Das heißt, er sollte dann nochmal zum Ferrus Manus zurück. Also ich meine, die haben sich das ja schon mal getroffen. Mhm. Ja, das kann natürlich sein, ja. Aber dann ist ja, er ist ja quasi der Erste, der quasi jetzt schon gewechselt ist.
Ja, neben Lorca.
Wobei, halt, nee, ja. neben Horus halt.
So,
Horus
so,
ist ja jetzt zeitgleich.
Das weiß ich halt nicht. Also Eldrad beschreibt das ja so, dass Horus gerade von Visionen geplagt wird und wohl keine Chance hat, da dann die richtige Entscheidung zu treffen. Also ich weiß nicht, ob er schon überzeugt ist an der Stelle oder nicht. Und davor, ich weiß nicht, wie das zeitlich ist, Mortarion?
Ja, Mortarion war ja selbst noch nicht korrumpiert.
Das war nur ein Teil von, ne?
Das waren ja nur die... Ach, wie hieß er? Auf dem Schiff, der nachher irgendwie...
Der Krullgauer.
Krullgauer, genau.
Mhm. Ja.
Das war ja mit so der Erste, oder Mortarion selbst ja noch nicht.
Ja, okay, das stimmt. Also eigentlich dann nur Lorca. Lorca war ja wirklich der Erste.
Mhm.
Und dann ist es wohl Fulcrum. Oder Horus.
Ja. Weil Lorca selbst, ich weiß nicht, ob er das als Chaosgott ja halt dann wahrgenommen hat in Person. Der ist ja wahrscheinlich nur vom Warp selber ja dann beeinflusst worden, oder?
Mhm, das stimmt, ja. Ich stelle mir die eh so nicht irgendwie auf einen Gott ausgerichtet vor, sondern eher ungeteilt.
Ja. Und dann wäre Fulcrum jetzt der Erste, der halt wirklich auf Slanisch Seite halt ist.
Mhm.
Auch unrettbar wahrscheinlich jetzt.
Ja, denke ich auch, ja.
Mortarion driftet wahrscheinlich so nach und nach. Und Ankron zu Korn. Hm. Keine Ahnung.
Ja.
War das...
Also ich glaube, die Überzeugungsarbeit, die Korn da leisten muss, ist nicht sehr hoch.
Nee. Das wird einfach passieren, das ist so.
Ja, genau.
Da brauchen wir das, ja.
Spannend wird es allerdings dann noch bei
Magnus,
genau. Ja.
Da bin ich erstmal gespannt drauf, wie das vonstatten geht, weil hatten wir ja letzte Folge auch am Schluss schon mal, dass der ja eigentlich nicht böse ist in dem Sinne.
Genau.
Na gut, wir werden es erfahren.
Mhm.
Und das war's auch schon für heute. Hast du noch etwas zu ergänzen? Aber ich glaube, wir sind ausreichend durchs Kapitel gegangen.
Also inhaltlich nicht. Ich von der Beschreibung her war das, was beschrieben wurde, zwar wichtig, aber ich hatte ständig Bilder vor Augen vom Games Workshop Online-Shop.
Warum?
Ja, da sind die Banshees, das sind die schreienden Elder. Dann gibt's welche, die schießen können. Das sind die Blauen. Es werden noch Grüne beschrieben, ja, die können Feuer spucken. Die könnt ihr alle genauso kaufen.
Und den Avatar des Kane, den gibt's auch.
Genau. Das fand ich schon sehr detailliert beschrieben.
Ja, hast du recht, das ging mir ähnlich. Bin ich auch drauf gekommen, den Avatar dann nochmal nachzugucken, wie er aussieht. Und das ist richtig. Phantomlord mit seinem weißen Schädel und den roten Gliedmaßen.
Ja. Nee, aber sonst würde ich nichts mehr ergänzen, ja.
Gut. Dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen und seid auch das nächste Mal wieder dabei bei Kapitel 16 vom Buch Fulcrum. Und dann bis zum nächsten Mal. Gute Nacht, Thomas.
Gute Nacht, Kai. Respect!